Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zu Smürek trifft. Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe meiner Talksendung auf Radio Potsdam. Heute bin ich im Kino, da wo ich wirklich sehr gerne bin, allerdings diesmal nicht im Saal, sondern im Foyer oder im Café, welches ein ganz zauberhaftes Café ist, denn es gehört dem Programmkino Thalia in Babelsberg. Das Kino hat noch nicht offen, wir sitzen sozusagen exklusiv hier, um zu plaudern. Um uns hängen an den Wänden ganz ein paar Bilder von ein paar Filmen, Spur der Steine habe ich gesehen oder Paul und Paula. Vielleicht ein heißer Sommer, da bin ich mir nicht ganz sicher, mit Frank Schöbel in der Hauptrolle.
Frank Schöbel, ja.
Genau. Ich will natürlich auch erklären, wer mit mir hier sitzt. Bei mir eine sehr engagierte Frau, eine, die sich für das Land Brandenburg stark macht, ein hohes Amt begleitet und sich unter anderem ganz stark für die Kultur engagiert. Insofern passt ein Kino ganz wunderbar. Ich gebe ja manchmal ein bisschen mit meinem Terminkalender an. Ihrer ist sicher noch viel praller gefüllt. Deshalb bin ich ganz besonders dankbar, dass sich ein wenig Zeit für unser Gespräch genommen hat. Herzlich willkommen in meiner Sendung, der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Dr. Manja Schüle. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir zeichnen die Sendung auf. Es ist Montag und es ist 10 Uhr. Zählt das eigentlich noch zu Ihrem Morgen oder ist das schon lange der Tag? Also weil der Tag schon so lange angefangen hat.
Das zählt definitiv schon zum Tag. Also mein Tag beginnt mit 6.30 Uhr aufstehen und allem, was sozusagen die Potsdamerinnen und Potsdamer dann auch vor sich haben.
Haben Sie so eine Art Morgenritual, also Kaffee trinken oder am liebsten werden wir natürlich Radio Potsdam hören? Aber ich halte es auch aus, wenn es nicht so ist.
In der Tat, Radio spielt bei mir eine sehr, sehr große Rolle. Ich lasse das Radio überall laufen, ob ich im Dienstwagen sitze oder im Büro, wenn ich im Büro bin oder aber auch zu Hause. Natürlich immer Radio Potsdam. Nein. Wir sollen ja nicht lügen, wir Politiker.
Nein, eine Vielfalt ist ja auch wichtig. Ja,
ja. Mhm. Ich bin ein großer Fan eines anderen Senders. Aber den sagen wir jetzt hier nicht.
Das ist voll in Ordnung.
Dieser Sender ist für Erwachsene.
Also ich glaube, wir hören auch ein paar Erwachsene zu, aber es ist in Ordnung. Ja. Bei der Wahl der Orte freue ich mich jedes Mal, wenn mein Gast ihn sich selber aussucht, weil das ja auch so ein bisschen über den Gast verrät. Matthias Platzek zum Beispiel, den habe ich auf einer Bank an der Gerichtslaube im Park Babelsberg getroffen. Der hatte mal da gegenüber in der Berliner Vorstadt gewohnt, da hatten wir so ein bisschen Sicht auch. Olaf Scholz im Il Teatro, ich glaube, der geht ganz gern italienisch essen. Till Brönner auf dem Belvedere Klausberg, der mag diesen Ausblick dort ganz gern. Jetzt sind wir im Kino. Da habe ich noch nie aufgezeichnet. Warum, was verbindet Sie mit dem Kino, Thalia Kino?
Na, vielleicht erstmal zur Auswahl des Ortes. In der Tat, Park Babelsberg stand auch auf meiner Shortlist, wo wir uns treffen. Aber ich dachte mir, angesichts des unsicheren Wetters werden wir uns mal lieber nicht im Park treffen. Und das Thalia Kino ist für mich sowas wie ein zweites Wohnzimmer, kann man schon fast sagen. Als ich zum Studium nach Potsdam gekommen bin, bin ich wahnsinnig oft und gerne ins Kino gegangen und dann in der Tat ins Thalia Kino. Heute haben wir nicht mehr so, oder habe ich nicht mehr so viel Zeit, ins Kino zu gehen. Aber wenn ich mal Zeit habe, auch in ein Café zu gehen oder mich abends mal auf ein Glas Wein zu treffen, dann ist es das Konsum. Hier trifft man ganz Babelsberg. Es ist immer super nett, es sind immer tolle Gespräche und es ist immer eine Atmosphäre, wo man sich zu Hause fühlt. Und deswegen eben auch das Kino Thalia, mit dem ich wirklich, seitdem ich in Potsdam lebe, so unfassbar viele tolle Erinnerungen verbinden, aber vor allen Dingen das Gefühl, nach Hause zu kommen.
Toll. Das ist schön, dass wir dann hier auch aufzeichnen können. Wenn wir mal davon absehen, dass dieser Ort hier ein ganz besonderer ist, wo man auch einen Kaffee oder einen Gin Tonic trinken kann und auch wirklich ganz Babelsberg treffen kann. Das Kino an sich, was ist das Schöne am Kino an sich für Sie?
Ein Film in Gemeinschaft und auf großer Leinwand zu sehen, das ist was komplett anderes, als wenn Sie zu Hause am Rechner sitzen und sich einen Film streamen. Das ist nicht das gleiche Erlebnis. Mhm. Und vor allen Dingen natürlich auch die Diskussion nach so einem Film, dass man nicht nach Hause geht oder dass man nicht den Rechner zuklappt und ins Bett geht, sondern dass man dann mit seinen Freunden meistens noch wirklich ein Getränk zu sich nimmt und über den Film nochmal diskutiert. Das ist für mich Kino. Aber vor allen Dingen natürlich die große Leinwand, die völlig anders in Szene setzen kann, die Schauspieler, die Musik, die dazu läuft, das ganze Erleben, das Miteinander lachen, aber auch das Miteinander weinen, das gehört auch bei Filmen dazu. Also ich bin sehr emotional, wenn ich in einem Film bin. Und von daher mag ich Kino sehr, sehr gerne.
Man kann ja in Gemeinschaft aber doch sehr diskret weinen, ne? Weil es ja irgendwie dunkel ist.
Es ist dunkel, genau. Und das ist auch das Gute. Das Einzige sind die Popkörner, die dann vielleicht manchmal machen.
So ein bisschen. Und manchmal gibt es auch Leute, die nicht aufhören können zu reden, habe ich auch schon erlebt.
Ja. Habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Manchmal ist es mir passiert, dass an Stellen gelacht wurde, wo ich dachte, oh meine Güte, warum wird denn jetzt da gelacht? Nee, dass Menschen sich miteinander unterhalten im Kino, habe ich wirklich noch nicht erlebt.
Welche Filme mögen Sie denn? Was ist ein guter Film für Sie?
Ein Film, der eine Geschichte erzählt, der Emotionen anspricht, vielleicht auch aufklärt, wo man was lernen kann. Hört sich jetzt wahnsinnig pädagogisch an, ich weiß, so ist es gar nicht, aber doch schon, wo man etwas lernen kann, wo man lachen kann, wo man aber auch wahnsinnig nachdenklich wird. Das sind für mich gute Filme, überraschende Enden, vielleicht auch mal offene Enden, wo man sich danach Gedanken macht, wie könnte das jetzt eigentlich weitergehen oder wie hättest du in dieser Situation vielleicht sogar reagiert. Das sind für mich gute Filme. Gute Filme sind, die mich erinnern an Situationen oder an Erlebnisse oder vielleicht sogar an meine alte Heimat. Wenn wir jetzt im Thalia sitzen, ist ja auch Andreas Dresen mit einem Bild hier vertreten. Der mit Halber Treppe für mich eine Liebeserklärung an meine alte Heimat Frankfurt-Oder cineastisch erschaffen hat. Ne? Das ist ein Film, der ist traurig, der ist aber auch lustig, der ist tragisch. Aber er, finde ich, fängt wahnsinnig gut ein, was diese Stadt auch ausmacht und wie diese Stadt auch verletzt war. Und auf der anderen Seite auch diese Freundlichkeit und dieses Brandenburgisch-Märkische auf dem Boden bleiben und immer zu gucken, wie man weitermachen kann, das fängt für mich zum Beispiel der Dresen-Film sehr gut ein. Aber auch starke Frauenpersönlichkeiten. Ich bin auch ein großer Fan vom Polit-Thriller, das wird jetzt Ihre Hörerinnen und Hörer nicht so überraschen. Und nein, es gibt keine Anleihen zum aktuellen Geschehen oder zum politischen System Deutschlands, aber ich gucke gerne auch Polit-Thriller.
Können Sie sich an den letzten erinnern, den Sie geguckt haben?
Den letzten Film, den ich geguckt habe, nein. Ich habe ehrlich gesagt, gerade als ich hierher kam ins Thalia-Kino, habe ich überlegt, was der letzte Film war. Ich kann Ihnen aber sagen, die letzte Veranstaltung, die ich hier besucht habe, es war vor 2 Monaten knapp, zum 8. März, weil wir jedes Jahr ein Frauentagskino machen. Und das finde ich auch toll, weil wir einen Film zeigen über starke Frauenpersönlichkeiten, die manchmal aber auch gebrochen sind, die überraschend sind. Und wir bieten immer auch einen Kinderfilm mit an, sodass die Frauen wirklich auch mal 2,5 Stunden für sich sein können, in so einem Kinosaal sitzen können, alles mal von sich fallen lassen können und ihre Kinder in der Zeit versorgt sind. Dieses Mal bin ich nicht mit in den Film gegangen, weil ich mich in der Tat um die Kinder gekümmert habe. Weil der Kinderfilm war eine Dreiviertelstunde vor dem Erwachsenenfilm schon zu Ende. Und ich wollte ja nicht, dass sie dann alle aufgeregt zu ihren Müttern rennen und die Mütter dann rauskommen müssen. Also da war das letzte Mal, dass ich das Kino besucht habe.
Da ergibt sich dann doch nochmal grundsätzlich die Frage, wie viel Zeit man als Ministerin hat, einen Kinofilm
anzusehen. Wim Wenders war der Film, den ich davor geguckt habe. Okay. Genau.
Alles klar. Wie viel Zeit haben Sie für Kino?
Wenig, zu wenig, leider zu wenig. Für Kino zu wenig und fürs Lesen zu wenig. Ich bin eine richtige Leseratte und liebe vor allen Dingen die beiden Buchhandlungen, die sich auch in meinem Kiez befinden. Und dafür ist zu wenig Zeit, das muss man ganz ehrlich sagen. Auch zu wenig Konzentration. Selbst wenn man dann die Zeit hat, fängt man doch an, Akten zu studieren oder die Nachrichten zu lesen, die Zeitung zu lesen. Und dann fehlt einfach die Konzentration, sich richtig einzugraben in so ein Buch. Das ist ja ein Gesamterlebnis. Das ist ja die Seiten umblättern, das ist das Olfaktorische, also dass man. Genau, es ist haptisch und olfaktorisch. Also so ein Buch ist ja mehr als das, was drinsteht. Es ist ja ein Gesamterlebnis. Und ich habe früher wahnsinnig viel gelesen. Also ich habe bestimmt so 2 Bücher in der Woche verschlungen, weil das für mich immer toll war.
Ich gehe noch einmal zurück zum Kino, weil wir sitzen auch hier und Sie haben ja gerade gesprochen von der Schwierigkeit, sich zu konzentrieren. Das Kino ist ja eigentlich einer der letzten Orte, der so richtig dafür sorgt, dass man sich konzentrieren kann. Weil ja wird ja irgendwie alles gemacht, dass alles ausgeblendet wird. Ja, man kann, also so ein Smartphone ist ja nicht salonfähig, man kann da jetzt nicht drauf gucken. Es wird total dunkel gemacht, es ist eine riesen Leinwand. Also man kann auch gehen im Film, ist relativ schwierig. Ja, also kann man machen, aber man bleibt ja dann doch sitzen im Fernsehen ist es ja oft so, dass man dann vielleicht vorher abschaltet, umschaltet und sagt, ach nee, da bleibe ich jetzt nicht dabei. Das Kino sorgt dafür, dass man dabei bleibt. Also insofern.
Also Sie sagen, das müsste integraler Bestandteil meiner Arbeit werden. Ich bin schon jetzt total dankbar über dieses Gespräch. Ich glaube, ich werde das jetzt mit meinem Team sofort besprechen, wenn ich zurückkomme ins Ministerium und werde sagen, ja, das brauchen wir dringend auch in unserem Terminkalender.
Und das könnte ja auch eine Art angebotene handyfreie Zeit sein. Ich weiß nicht, erlauben Sie sich auch so Smartphone-freie Zeiten?
Schwierig, das ist in der Tat schwierig. Mhm. Aber da wird es Ihren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich genauso gehen, weil wir sind mittlerweile ja wirklich auch schon abhängig von dieser elektronischen Fußfessel, weil wir viel über unsere Smartphones einfach auch machen, ob das jetzt Tickets kaufen betrifft, ob das die Wetter-App betrifft, ob das die Nachrichten betrifft, Fotos machen, in meinem Job ja ein Teil, den ich nicht so gerne mag, aber man dokumentiert natürlich auch seine Arbeit, man berichtet über seine Arbeit. Ich habe 3 Social-Media-Accounts, wo ich über meine Arbeit auch berichte. Das heißt, ich bin permanent quasi an diesem Handy und muss mich wirklich zwingen, es auch zur Seite zu legen.
Und kriegen Sie es hin, meine Stunde oder?
Ja, eine Stunde natürlich, wenn wir auch vor allen Dingen in Veranstaltungen sind, in Terminen sind, aber auch wenn ich zu Hause privat bin, dann muss das Handy auch mal zur Seite gelegt werden und da haben wir ganz klare Regeln auch.
Müssen Sie quasi per Amt 24 Stunden erreichbar sein?
Muss wahrscheinlich nicht, aber das ist so ein innerer Antrieb, dass man denkt, oh meine Güte, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas richtig pressiert oder wenn Hilfe gebraucht wird, du willst ja ansprechbar sein. Das ist ja auch so ein bisschen eigener Anspruch an seinen Job.
Das stimmt. Man kann sich ja in den Smartphones auch mittlerweile die wöchentliche Bildschirmzeit anzeigen lassen. Das würde dabei eh nicht
stehen. aus gutem Grund habe ich genau das ausgeschaltet.
kann ich mir gut vorstellen. Gehen wir vom Kino zur Musik. Bestandteil dieser Sendung ist ja auch, dass wir Musik hören, die nicht von uns ausgesucht ist, sondern in dem Fall von Ihnen. Ja. Was wollen wir machen?
Habe ich mir auch überlegt, habe mir erst überlegt, 4 Titel mitzubringen, mit denen mich sehr viel verbindet. Dann ist mir aufgefallen, dafür würde unsere Sendezeit nicht ausreichen und auch keine 4 Titel im Übrigen. Dann müssten wir 40 oder 400 spielen und ich glaube, das würde dann Ihre Hörerinnen und Hörer überfordern. Deswegen habe ich mir überlegt, ich habe in den letzten 4,5 Jahren sehr intensiv an dem Aufbau der Universitätsmedizin in Cottbus gearbeitet und habe deshalb mal recherchiert, welche Lieder es eigentlich mit direkt einen Bezug zur Medizin gibt, beziehungsweise was angehende Ärztinnen und Ärzte gerne hören oder aber auch unsere Pflegenden, unsere Schwestern und habe mir 4 bis 5 Titel ausgesucht, die einen Medizinbezug haben.
Cool, und einen davon hören wir jetzt.
Jetzt hören wir House of Pain, Jump Around.
Cool.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Hier ist wieder Smürek trifft. Bei mir in der Sendung heute die Ministerin Manja Schüle. Herzlich willkommen zurück.
Danke.
Sie sind in Frankfurt-Oder, wir haben es gerade schon gesagt, oder Sie haben es gerade schon gesagt, aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit? Schwärmen Sie mal für Frankfurt-Oder.
Ich bin heute noch relativ häufig in Frankfurt-Oder, weil dort vor allen Dingen meine Mutter lebt und Tante und Onkel. Und ja, wenn Sie fragen, wovon ich schwärmen kann, dann kann ich sagen, Frankfurt-Oder hat sich wahnsinnig entwickelt. Also das ist wirklich eine Stadt, die durch Kultur und durch die Hochschule, durch die Universität, die Viadrina, dort ein Lebensgefühl neu entwickelt hat, wo es einfach Spaß macht, zuzugucken. Wo man auf Leute trifft, die auch Lust haben, ihre eigene Stadt zu entwickeln. Und das macht mir wirklich viel Freude, denn als ich aus Frankfurt-Oder weggegangen bin, war das bei Weitem nicht so. Ich bin ja ganz bewusst nicht weit weggegangen, weil ich bin schon so ein Schollenkind, ich bin schon so ein brandenburgisches Gewächs und brauche meine Familie in der Nähe. Also wir haben einen sehr engen Familienbezug und das war aber eine Stadt, in der ich nicht studieren wollte. Ich wollte auch weg und habe mir gedacht, Potsdam, das ist ideal. Du bist in 1,5 Stunden mit dem Zug wieder zu Hause. Das ist eine doch recht kleine Stadt, auch wenn für mich natürlich Potsdam die größte und großartigste Stadt schlechthin ist. Aber ich bin auch wieder schnell zu Hause. Und Frankfurt-Oder, da bin ich aufgewachsen, im Neubaugebiet, über das auch Andreas Dresen ja gefilmt hat, Halbe Treppe, im Thomas-Münzer-Hof. Und bin dort mit meiner Schwester und meiner Mutter alleine groß geworden und habe gute, aber auch schlechte Erinnerungen natürlich an Frankfurt-Oder. Was heißt natürlich? Natürlich kann man eigentlich streichen, aber ich war 13, 14, als die Wende kam und die Baseballschlägerjahre, die vielleicht vielen auch bekannt sind, haben sich natürlich auch in Frankfurt-Oder zugetragen. Und das war eine Erinnerung, die mich viele, viele Jahre sehr begleitet hat, auch belastet hat. Und ich wollte in eine Stadt gehen, wo die für mich wie keine andere für Toleranz und Gemeinschaft und Offenheit und Freiheit steht. Und das war für mich Potsdam. Mhm. Gleichwohl ist Frankfurt-Oder meine erste große Liebe, wenn man das jetzt als Stadt beschreiben
Sie will. Haben gerade von Halbe Treppe gesprochen. Ich glaube, der wurde auch in diesem Buch genau. ausgedreht, weil da war auch mal ein Studio drin und da war ich auch mal von einem Sender, den ich jetzt auch nicht verrate, aber da habe ich mal gearbeitet.
Ja, genau. Aber gedreht wurde es vielfach auch in Neuberesinchen. Das ist ja ein Gebiet, was jetzt auch zurückgebaut worden ist. Das gibt es ja zum Teil gar nicht. Also gerade, wenn Sie auf der Suche nach dem einsamen Piepmatz Hans sind und mit diesem leeren Käfig durch diese leeren Neubaublöcke ziehen, das ist ja ein Bild von einer wahnsinnigen Tristesse. Dieses Wohngebiet gibt es nicht mehr, aber ich habe auch an dieses Wohngebiet gute Erinnerungen, manchmal auch nicht so gute Erinnerungen. Mhm. Da war im Übrigen mein Zahnarzt beheimatet, mit dem wahnsinnig tollen Namen Dr. Best. nicht ausgedacht, sondern er heißt wirklich Dr. Best.
Hauptsache auch der Beste.
Und ansonsten aber natürlich Flower Power aus dem Tower Power oder so ähnlich, da werden Sie wahrscheinlich gearbeitet haben, der Oderturm.
Der Oderturm.
Genau, da ist das RBB heute beheimatet. Mhm. Aber genau in dieser Area bin ich aufgewachsen.
Wie war das mit der Kultur in Ihrer Kindheit? Kino gab es ja damals auch schon.
Ich habe wahnsinnig gute Erinnerungen an meine Kinozeit in Frankfurt-Oder. Mhm. Hat auch dazu geführt, dass ich mich sehr engagiert habe, dass das alte Kino jetzt eine Nachnutzung bekommt. Mhm. Weil das Kino in Frankfurt-Oder ist ja mitten in der Stadt. Es ist ein wunderschöner alter Bau. Mhm. Ich war da als Kind sehr, sehr oft. Und es stand jetzt, ich glaube, 20, 25 Jahre leer. Und jetzt wird dort ein Landesmuseum für moderne Kunst einziehen. Wir haben den Architekturwettbewerb hinter uns gebracht, wie ich finde, ein sehr überzeugender Entwurf. Und jetzt geht es an die weiteren Planungsschritte. Aber diese offene Stelle, diese offene Wunde, architektonisch auch in dieser Stadt, aber auch als Ort, wo Menschen zusammenkommen, die wird wieder geheilt. Und ja, ich gestehe, ich habe in diesem Kino mindestens 20 Mal Dirty Dancing geguckt. Ja. Mindestens 20 Mal. Aber ich war 13 und ich finde das
entschuldigt. Also, ich erinnere mich in der Zeit damals an Beat Street. Kennen Sie den auch noch? Den habe ich ganz oft geschaut. Ja. Harry Belafonte hatte den, glaube ich, gemacht. Genau, das war so der Film, da war ich. Da bin ich sogar mit dem Kassettenrekorder heimlich reingegangen.
Nein.
Und habe versucht, die Musik mitzuschreiben. Weil irgendwie kann man ja sonst nicht ran.
Das stimmt. Na, wir haben, nachdem wir das 10. Mal zusammen in Dirty Dancing waren mit meinen Freundinnen, den sogenannten Dirty Dancing Club gegründet. Da haben wir uns kleine Ausweise gebastelt und dann haben wir uns immer getroffen zum Tanzen, um die Schritte nachzuvollziehen. Ja, wir waren große Dirty Dancing-Fans.
Wie war das mit Jugendclubs? Sind Sie gern tanzen gegangen? Gab es auch in
Frankfurt? Ja, gab es auch. Ja. Und zwar sowohl in Neubresinchen als auch in Frankfurt oder in Nord gab es einen ganz bekannten Club, als auch natürlich das ehemalige Pionierhaus, genau in meiner Nachbarschaft. Ich habe immer schon gerne getanzt und da gab es das Angebot in der Tat.
Ich kann mich erinnern, bei uns in Halle waren das so Würfel, so aus Beton.
Und ja, genau. Drin war's exakt. Cool. Ja, genau. Es waren auch solche Neubauwürfel. Genau. Und wenn man reingekommen ist, hätte man eine ganze lange Wand voller Glasspiegel. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so war.
Jetzt fällt wieder ein. Ja, das stimmt.
Und man hat so ein,
man
zwei...
Man korrigieren.
Genau. Man vor dem Spiegel gestanden und immer einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts, genau. Zwischendurch mal ein bisschen rumgeguckt, wer noch so da ist. Ne? Man war ja ein junges Mädchen.
Einer, der war so ein bisschen kleiner, der hatte rundherum Stühle aufgestellt. Also alle saßen sozusagen drumherum und in der Mitte war die Tanzfläche. Also das war ja auch ganz schön.
Stühle? Nee, das gab es bei uns nicht.
Ja, hatten wir.
Da kann ich mich dran erinnern, Schuldiskos, da war das so. Da waren die Stühle sozusagen im U gestellt und man in der Mitte hat man getanzt und hat immer noch geguckt, wen kann man jetzt auffordern, bei wem hat man sich's getraut oder wo wusste man schon, jetzt holt man sich einen Korb und hat es lieber sein lassen und hat dann mit seiner besten Freundin getanzt.
Frankfurt ist ja auch eine Grenzstadt. Wie nah war Ihnen Polen damals?
Also bis 1989, 90 beziehungsweise 90 haben wir Polen gesehen, aber wir konnten ja nicht nach Polen reisen. Mhm. Und ich fand das wahnsinnig schön, als die Grenze dann aufgemacht hat. Mhm. Mein Gymnasium hat vor allen Dingen an der polnischen Grenze gelegen. Das heißt, ganz oft haben wir auch die Pausen in Polen verbracht und nicht auf der deutschen Seite, vor allen Dingen als Gymnasiastin dann später. Mhm. Und für mich ist das deutsch-polnische Verhältnis heute noch ein sehr, sehr wichtiges, nicht nur aus der Geschichte, sondern Wir sind so nah beieinander, wir haben auch gemeinsame Werte und ich habe wunderbare Begegnungen mit Polinnen und Polen und bin froh, dass es mittlerweile so viele Kooperationen auf so unterschiedlichen Ebenen gibt, dass viele Polen auch zu meinem Freundeskreis gehören und es ist einfach wunderbar. Und Potsdam hat ja auch eine Partnerstadt in Polen, Opole, und das ist ja eine ganz gelebte Partnerschaft. Das ist ja nicht eine, die auf dem Papier steht, wo man dann am Ende eines Jahres immer so einen Haken ranmacht. Okay, jetzt haben wir einmal die polnischen Partner getroffen. Nein, es ist eine wirklich tolle, gelebte Partnerschaft. Ich bin auch oft noch im Osten Brandenburgs unterwegs, in Storkow beispielsweise. Die haben eine sensationelle Bürgermeisterin mit Conny Schulze-Ludwig und die lebt auch diese deutsch-polnische Kooperation. Und es ist einfach schön zu sehen.
Cool. Wenn Sie gerade überlegt haben, ob ich mich während der Antwort hier geschüttelt habe, ich weiß nichts, war der Haushund?
Ja, ja. Der läuft hier das kann ich bestätigen.
Nochmal ein anderes Thema, vielleicht auch so ein bisschen in Anlehnung an das, was Sie gerade gesagt haben, Sie so wahnsinnig gerne lesen. Haben Sie schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben?
Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben. Und ganz ehrlich, das war eine sehr herausfordernde Zeit für mich. Ich habe ein Sammelband auch rausgegeben. Ich würde mich auch wehren. Das war nach der ganzen Möllemann-Debatte. Aber ein Buch selber zu schreiben, also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich lese sehr gerne, aber gut schreiben zu können, ist eine Gabe, ist eine Kunst und eine Fähigkeit. Und da sollte man nicht meinen, dass man das einfach mal mit links und 40 Fieber auch hinbekäme. Das ist ein hartes... Das ist ein hartes Stück Arbeit, auch eine Geschichte zu schreiben, die die Menschen fesselt. Man muss ja auch was zu erzählen haben, man muss ja Menschen mitnehmen in dieser Geschichte. Absolut. Das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Also ich habe mit ein paar Autoren auch gesprochen, die Bücher geschrieben und veröffentlicht haben und habe ja Gott sei Dank, dank meines Berufes auch mit Autorinnen und Autoren zu tun. Das ist schon ein hartes Stück Arbeit.
Und es gibt ja auch eine Menge Menschen, die es wirklich gut können. Man tritt ja, ja auch irgendwie in den Wettbewerb mit denen. Und ja. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie lesen? Legen Sie auch mal weg und sagen, nö, das lese ich jetzt nicht weiter?
Es ist verrückt. Ich habe ganz lange, ich glaube, bis ich so 35, 40 war, mir immer gesagt, wenn du ein Buch anfängst, liest du es auch bis ans Ende. Auch wenn ich schon auf den ersten 50, 60 Seiten gemerkt habe, das ist jetzt hier eigentlich nichts für mich. Ich quäle mich. So mit 40 habe ich gedacht, ach Gott, die Lebenszeit ist ja auch begrenzt. Und es gibt auch einfach Bücher, die einem nicht gefallen, Bücher, die einen nicht ansprechen, Bücher, wo man denkt, die haben nichts zu erzählen oder es ist so vorhersehbar, wie das weitergeht, die ganze Handlung und der Plot. Und mittlerweile bin ich auch so mutig geworden, dass ich auch mal ein Buch weglege.
Es gibt ja, glaube ich, Erhebungen aus dem Buchhandel, die sagen, dass irgendwie nur 40% oder so in der Richtung, die gekauft werden, auch dann gelesen werden oder bis zum Ende gelesen werden.
40% nur?
Ja, ja.
Das ist eine erschütternde Zahl.
Ist es tatsächlich, ja. Da ist ja so viel Arbeit auch drin. Aber nochmal zurück zu der Idee mit Ihrem Buch. Sie könnten ja ein Buch schreiben, wie wird man Ministerin? Expertise haben Sie ja.
Aber das würde ein sehr kurzes Buch werden. Es würde eine Kurzgeschichte werden.
Wirklich?
Ich weiß es nicht.
Aber gehen wir nochmal in die Kindheit zurück. Was wollten Sie als erstes werden?
Als erstes wollte ich Eisverkäuferin werden. Wir hatten die Milchbar in Frankfurt an der Oder mitten in der Magistrale gelegen und die Vorstellung, diese verlockende Vorstellung als Eisverkäuferin, morgens, mittags und abends sich selber einen Eisbecher kreieren zu können und ihn dann selber auch verputzen zu können, war so verlockend, dass ich mir überlegt habe, ich möchte Eisverkäuferin werden. Dann ist man ja ein bisschen erfahrener oder erwachsener geworden und dann wollte ich in der Tat lange Medizin studieren. Und habe das dann leider nicht gemacht und bin dann zum Studium der Politikwissenschaften nach Potsdam gegangen.
Wie ist das Interesse für die Politik entstanden?
Das Interesse, wir waren eine oder sind eine Familie, eine sehr, sehr kleine Familie in Frankfurt an der Oder, wo sich die Familie immer sonntags traf, bei Oma und Opa. Und während die ersten 20 Minuten noch dem geneigten und gediegenen Austausch galten, wie war denn die Woche, war es spätestens nach 20 Minuten damit vorbei und es fing an mit der politischen Diskussion. Also gerade mein Opa, aber auch mein Onkel, die politisch sehr interessiert waren, haben dann die Nachrichtenlage der vergangenen Woche ausgewertet. Und da bin ich mit reingerutscht. Also für mich sind die prägenden Erinnerungen an den Sonntag immer die, dass es am Anfang sehr nett war, dann sehr lebendig wurde. wurde und zum Schluss sich aber auch hart gestritten wurde. Und dann kam die Wende. Und die hat, glaube ich, auch keiner alleine gelassen. Und während es für die Erwachsenen darum ging, sich das ökonomische Überleben zu sichern, weil ja viele Berufsbiografien einfach entwertet worden sind, weil viele Unternehmen bzw. Kombinate auch schließen mussten, hatte es für uns Kinder ja nicht weniger Auswirkungen. Also ich bin eingeschult worden in einem DDR-Schulsystem. Und für mich gab es über Nacht dann plötzlich auch neue Lehrpläne, Lehrer, die am Anfang auch verunsichert waren. Wie gehen wir damit um? Wie finden wir uns selber in unserer Rolle zurecht in einem neuen System? Es gab komplett neue Schulformen. Ich bin eingeschult worden in einer POS und bin dann plötzlich an einem Gymnasium wieder aufgewacht, wenn man es so will. Und für uns Kinder hatte es, oder Jugendliche, ich war 13, als die Wende kam, hatte es viele Auswirkungen. Auch für uns hat sich sozusagen der Alltag und das politische und das gesellschaftliche System ja verändert gehabt. Und wir sind auf eine Elterngeneration gestoßen, die mit sich zu tun hatte, die sicherlich alles versucht hat, um uns auch Orientierung zu geben, die selber aber auf der Suche nach Orientierung waren und die manchmal auch darüber verstummt sind. Und also mussten wir uns selber Orientierung suchen. Das meine ich gar nicht als Vorwurf an unsere Eltern. Die Vorstellung, sozusagen sich Gedanken darüber machen zu müssen, nicht in Schlaf kommen zu können, wie es mit einem weitergeht, welche Perspektiven man seinen Kindern geben kann, ob man noch einen Job hat oder ob man arbeitslos wird. Das sind sicherlich so existenzielle Sorgen und Ängste, dass manchmal für die Kinder vielleicht nicht dieser Platz blieb, den auch Kinder gebraucht haben. Und ganz offensichtlich dieses Interesse an Politik und dieses bisschen Aufmüpfige und dieses Neugierige, dieses selber wissen wollen, hat mich dann wahrscheinlich auch später in die Politik geführt. Denn an eine Anekdote erinnere ich mich noch sehr gerne, dass in unserer Zeitung stand, dass unsere Nachbarstadt jetzt Heilbronn wird. Das konnte ich mir noch relativ schnell erklären, weil Kleist ja in Frankfurt-Oder gewirkt hat, ein wunderschönes Museum im Übrigen, für jeden, der es noch nicht gesehen hat, ein Besuch wert, unbedingt wert. Und der hat Käthchen von Heilbronn geschrieben. Und ich nehme mal an, das war die Geschichte hinter dieser Partnerstadt. Mhm. Und dann dachte ich mir, das ist ja schön und gut. Von Mama hast du gelernt, Partnerschaft kann man nur leben, wenn man sich gegenseitig begegnen kann. Und dann habe ich damals an den Oberbürgermeister von Heilbronn geschrieben und habe gesagt, mein Name ist Manja Orlowski. Ich bin jetzt bald 14 Jahre alt und habe gelesen, du wirst meine Partnerstadt. Ich hätte dann mal Sommerferien, und zwar sehr viele Wochen davon. Und ich warte jetzt mal auf eine Einladung, um dich kennenzulernen, dich und deine Stadt. Mhm. Ich bin nie davon ausgegangen, dass ich eine Antwort bekomme, nie. Und in der Tat, 5 Wochen später hatte ich einen Brief im Briefkasten und er hatte eine Familie gefunden in Heilbronn, die mich zu sich 2 Wochen in den Sommerferien eingeladen haben. Und dann bin ich im Sommer 1990 nach Heilbronn gefahren und das waren auch meine ersten Kontakte, in sehr, sehr intensiven Kontakte mit Westdeutschen. Und da gab es natürlich jeden Abend politische Debatten und politische Diskussionen. Wie sind wir aufgewachsen? Wie seid ihr aufgewachsen? Wie ist euer Schulsystem? Wie nehmt ihr das wahr? Welche Musik hört ihr? Wie geht ihr tanzen? Was denkt ihr über den Osten? Aber auch, was denke ich über den Westen? Und ich glaube, das hat bei mir schon einige der Vorurteile, die man natürlich auch hatte, sehr schnell lösen können. Und das war eine gute Erfahrung. Mhm. Leider habe ich heute den Kontakt nicht mehr. Also ich habe schon geguckt, der Oberbürgermeister ist leider verstorben, sonst hätte ich den mich angeschrieben. Und ich habe keinen Kontakt mehr, keine Adresse mehr zu dieser Familie. Mhm. Ich weiß noch nicht mal mehr den Nachnamen, sonst könnte man ja einfach über das Einwohnermeldeamt mal recherchieren. Aber ich bin ein bisschen nostalgischer Mensch und ich habe ganz viele Briefe aufgehoben aus der Zeit. Und ich habe zu Hause so 5 große Kartons mit Briefen und in einer stillen Minute werde ich mich einfach mal hinsetzen und diese ganzen Briefe sichten. Vielleicht habe ich ja das Glück und finde diese Familie wieder, weil dann würde ich sie heute gerne nach Potsdam einladen und würde mich dafür bedanken, dass die 1990 einfach gesagt haben, Mensch, das finden wir eine knorke Idee, dass sie zu uns kommt. Dann würde ich gerne die Rückeinladung starten.
Das ist ja so eine Art Grundstein fast schon war. Ne? Und Sie konnten unmittelbar erleben, was Engagement auslösen kann. Ne? Sie haben ja den Brief geschrieben und es ging dann tatsächlich
damals zurück. Ne? Genau, wir nennen das ja heute Selbstwirksamkeit. Ja, das war in der Tat so. Ich habe ihm geschrieben und er hat sofort geantwortet. Das war für mich wirklich eine tolle Erfahrung auch. Auch eine Erfahrung, wo viele Menschen sagen, Mensch, Mann, ja, diese Geschichte, die beschreibt dich so unfassbar gut, die mich heute kennen, diese Neugierde und einfach auch keine Angst zu haben vor neuen Situationen. Und ich weiß noch, als ich zurückfahren wollte, bin ich auf den Bürgersteig, Bahnsteig, und da war ein Zug nach Frankfurt angeschlagen. Und,
Frankfurt am Main?
Genau. Ah, ja. Ja, ja. Und dann bin ich zum Bahnhofsvorsteher und habe gesagt, wo fährt denn der Zug jetzt hin? Na, natürlich nach Frankfurt am Main. Und dann habe ich denen gesagt, passen Sie mal auf, guter Mann. Also, es wird nicht mehr lange dauern, da wird es die Wiedervereinigung geben. Und ich bin aus Frankfurt an der Oder. Und jetzt stellen Sie sich doch mal die Situation vor, ich würde in den Zug nach Frankfurt am Main einsteigen. Mhm. Und wir hatten ja damals keine Handys. Und ich würde nicht ankommen. Und meine Mutter würde sterben vor Sorge. Mhm. Möchten Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren? Er hat mich angeguckt.
Wollte er nicht.
Der hat sich gedacht, oh Gott, das ist ja ein irres Kind oder eine irre junge Frau.
Witzige Geschichte. Sie haben ja dann mit der Familie auch diskutiert, was man so hört und welche Musik. Und das ist dann wieder eine ganz gute Überleitung zu unserer nächsten Aktion, nämlich wir hören wieder Musik.
Wir hören wieder Musik. Jetzt geht es weg von der Familie, geht es wieder hin zur Medizin, zu meinem ersten Berufswunsch.
Wollen wir uns mal einen aussuchen?
Genau, das machen wir mal.
Das können wir ja dann kurz schneiden dann.
Also, ich habe ja mehrere mitgebracht, aber vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man Staying Alive von den Bee Gees spielt.
Machen wir.
Im Übrigen auch ein Song, der, jetzt wird es pädagogisch, den man hören kann und den man sich einprägen kann, denn das ist auch der Song für die Herzdruckmassage.
Was? Für die Herzdruckmassage? Was heißt das?
Es hat den Takt, wenn Sie eine Herzdruckmassage machen müssen, dass Sie sich dieses Lied in den Kopf holen und dann nach dem Beat.
Okay.
Also. Mittlerweile wird er abgelöst im Übrigen von Taylor Swift. Das haben jetzt auch Forscher rausgefunden mit Stay, Stay, Stay. Auch das ist der Takt für eine exzellente Herzdruckmassage.
Dann hat die Sendung ja einen super Sekundarnutzen.
Ja. Das ist ja fantastisch. Aber das soll nicht Ihre Hörerinnen und Hörer davon entlasten, dass man Erste-Hilfe-Kurse auch regelmäßig machen sollte.
Ja, ja. Aber man kann
also nur das Lied alleine hilft dann nicht.
Aber man kann es mal dabei haben.
Ja.
Die nächste Musik steht an. Wir hören Musik. Und in dieser Sendung ist es Tradition, dass das nicht die Musikredaktion von Radio Potsdam macht, sondern mein aktueller Gast. Und mein aktueller Gast ist heute Manja Schüler und die hat sich Gedanken gemacht. Was hören wir denn?
Genau. Die hat sich Gedanken gemacht und hat Lieder mitgebracht mit Medizinbezug. Und deshalb hören wir jetzt Radiohead mit Knives Out.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Wir sitzen im Thalia-Kino, nicht um einen Film zu schauen, sondern um ein gutes Gespräch zu führen. Und Sie können dabei sein. Herzlich willkommen zurück bei Smürek trifft. Wir reden auch ein bisschen über Politik. Natürlich bietet sich an, bei der Bundestagswahl 2017 waren Sie die einzige Bundestagsabgeordnete aus einem ostdeutschen Flächenland, die ein direktes Mandat gewinnen konnte. Genau. Und so ging es dann auch direkt in den Bundestag. Können Sie sich an den ersten Tag in Funktion im Plenum noch erinnern? Was da so besonders für Sie war?
Ja, Also man war ja immer noch voll mit Endorphin. Ja, das war, ich glaube, der größte politische Erfolg damals für mich. Ich war eine ganz neue Kandidatin, ich hatte keine parlamentarische Erfahrung. Ich war vorher Stadtverordnete, aber in einem Landesparlament oder gar im Bundestag, das hatte ich mir niemals vorstellen können. Und ich war immer schon politisch interessiert, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, und neugierig, aber erstmals in diesem großen Plenarsaal zu stehen, wo viele wichtige Gesetze, Entscheidungen getroffen worden sind, das Hohe Haus quasi, das war ein wahnsinnig
ergreifender Moment.
Ja, es war wirklich ein ergreifender Moment. Mhm. Dann in der Zeit danach hatte man wahnsinnig viel zu tun, damit sich erstmal zu orientieren. Ne? Das ist ja schon ein Gelände mit unglaublich vielen Nebengelassen. Also es ist ja nicht nur der historische Reichstag, sondern alles, was dazugehört, das Paul-Löbe-Haus etc. pp. Da musste man sich sehr orientieren, überhaupt ein Büro zu finden, sein eigenes Büro einzurichten. Mhm. Aber so gerade die ersten Tage, das war also auch das Gefühl, man hat das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler gewinnen können. Man hat ganz offensichtlich mit dem, wie man versucht, Politik zu machen, auch Erfolg gehabt. Das war, und dann natürlich noch als einzige Ostdeutsche ein Direktmandat zu erringen, das war einfach das war, da habe ich lange Zeit auch von gezerrt, muss ich sagen, weil es ist ja auch ein hartes Geschäft, was viel von einem abverlangt und wo es auch viele Rückschläge gibt, vor allen Dingen, wenn man seine eigenen Themen treiben will. Aber das hat mich immer hochgehalten und die ersten 2 Jahre waren insofern für mich auch besondere Jahre, weil ich das Gefühl hatte, jetzt bist du in diesem Bundestag und es gibt ganz viel Unverständnis, wie kommen politische Entscheidungen zustande? Was machen wir da eigentlich den ganzen Tag? Warum ist der Bundestag, wenn man den Fernseher anmacht, eigentlich immer nur so schlecht besucht?
So halb leer, ne?
So halb leer. Dass ich mir überlegt hatte, an alle Vereine und Verbände in meinem Wahlkreis die Einladung auszusprechen, kommt mich besuchen. Ich mache mit euch eine Führung. Ich nehme mir auch die Zeit, alle eure Fragen zu beantworten. Oder versuche zumindest alle Fragen zu beantworten und hatte in den ersten 2 Jahren, glaube ich, 3.500 Menschen bei mir einfach zu Gast. Das war für mich natürlich anstrengend, weil das immer zwischen dem aktuellen Tagesgeschäft auch lief, aber insofern auch sehr hilfreich, weil man einfach viele Themen nochmal komplett anders gespiegelt bekommen hat, als man sie vielleicht selber erlebt hat oder selber eingeschätzt hat. Und man hat den unmittelbaren Kontakt gehabt und das war toll.
Können Sie sich an die erste Rede noch erinnern?
Ja.
Wie war das?
Ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich konnte wirklich 2 Tage vorher nicht schlafen, richtig. Ich habe diese Rede, glaube ich, 50, 60, 70 Mal probiert, studiert. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was man trägt an diesem Pult. Ich habe mir überlegt, wie man etwas ausdrücken möchte, ob man die erste Rede quasi sehr sachlich vorträgt oder ob man schon das ganze Herzblut da reinpackt. Es war die Rede über BAföG. Und ich habe da mein ganzes Herzblut reingepackt und war aber, wie gesagt, ich war so aufgeregt und das Schöne war aber, als ich zurückkam in mein Büro, hatte mein Team das Büro dekoriert mit herzlichen Glückwunsch und mit Herzchen, Luftballons und es war ganz rührend. Aber den Respekt vor Reden, den verliere ich bis heute nicht. Also es ist bis heute, also jetzt übt man vielleicht nicht mehr 50, 60 Mal, aber bei jeder Rede, die ich halten muss, bin ich immer noch aufgeregt, weil ich möchte nicht, dass es mir irgendwann passiert, dass das zu einer Art Routine wird. Denn wenn man redet, dann sollte man eine Botschaft haben und dann sollte man wissen, wer auch vor einem sitzt und was wirklich die Themen sind, die die Menschen auch bewegen und berühren. Und deswegen, glaube ich, heute noch vor jeder Rede, auch heute kriege ich ja meine Reden auch formuliert oder Redeentwürfe werden für mich erarbeitet. Ich sitze vor jeder Rede und gehe nochmal drüber und gucke, ist es jetzt wirklich der richtige Ton, der richtige Anlass? Und ich gucke jetzt mal rüber, eine meiner Kolleginnen ist ja auch dabei und manchmal verdrehen sie schon die Augen, oh Gott, jetzt geht die Schüler das dritte Mal über ein Redemanuskript, aber auf der anderen Seite finden sie es, glaube ich, auch ganz toll, weil es dann wirklich auch meine Handschrift ist.
Die nächste Frage haben Sie quasi schon beantwortet, aber ich will sie noch mal wenigstens einflechten, um so ein bisschen Respekt auch noch mal auszudrücken. Erstens sind Sie ja mittlerweile dafür bekannt, auch besonders gute Reden zu halten, aber Sie halten ja eben auch eine Menge. Und wie Sie das schaffen, haben Sie fast schon eben beantwortet. Sie haben wahrscheinlich auch ein Team. Ne?
Ich habe das tollste Team, was man sich vorstellen kann. Das ist, man kann als Ministerin nur so gut sein, wie man ein Team, ein ganzes Haus hinter sich hat. Und so eine Rede wird ja nicht nur von einer Person geschrieben, sondern da arbeitet das Haus, also die Abteilung oder die Referate, arbeiten die Fakten zu. Und dann gibt es ein Team aus Redenschreibern bzw. Presse und Öffentlichkeit, aber auch meinem Büroleiter, die dann nochmal rüber gucken und gucken, ist es der Ton, wie gesagt, in dem die Ministerin auch redet oder sind so viele politische Phrasen oder Floskeln dabei. So möchte ich einfach nicht reden. Ich überlege mir immer bei so einer Rede auch, was würde ich gerne hören? Wie möchte ich auch eine Politikerin oder einen Politiker wahrnehmen? Und so bereite oder überarbeite ich dann meine eigenen Reden. Aber Sie haben völlig recht. Manchmal habe ich 4 Redeeinsätze hintereinander, auch zu völlig unterschiedlichen Themen, auch in unterschiedlichen Orten. Und ich sage immer, Ich bin froh, dass es mir in 4,5 Jahren noch nicht passiert ist, dass ich in Frankfurt an der Oder stehe und sage, meine sehr geehrten Damen und Herren, die ganze Woche freue ich mich schon, hier bei Ihnen in Neuruppin zu sein und zum Thema XYZ zu sprechen. Ja, ja. Ne? Davor hat man Angst. Aber es gab auch schon Redeeinsätze, wo ich danach gerne in den Boden versunken wäre. Das muss man schon auch sagen. Es gab genau einen. Da dachte ich mir, da saß ich in der ersten Reihe und dachte, oh nein, bitte, unter mir soll sich der Boden auftun und ich möchte einfach reinfallen. Das war, das kann ich auch erzählen, wenn gerne. Es Sie interessiert oder Ihre Lese oder Hörerin, nicht Leserin, Ihre Hörerin. Mhm. Ich war zur Immatrikulationsfeier an der Medizinischen Hochschule, an der MHB. Und es waren mehrere Studiengänge, wurden immatrikuliert. Und ich habe eine Rede gehalten zum Thema, inwieweit der Bierkonsum den Studienerfolg auch beeinflussen könnte. Und zwar der Hintergrund ist, es gibt eine Studie, dass der Konsum von Bier und der Studienerfolg korrelieren miteinander, also im Zusammenhang stehen, weil Leute, die gesellig sind und auch mal ein Bier trinken oder sich verabreden, sich in aller Regel im Studium auch gegenseitig helfen. Dass es immer besser ist, als allein in seinem stillen Kämmerlein zu sitzen und vor sich hin zu studieren. Und ich glaube, die Rede kam auch ganz gut an. Danach kam aber die Festrede von einem Professor, der auch selber an der Medizinischen Hochschule Lehrveranstaltungen gehalten hat. Und die Festrede drehte sich um Therapien gegen Alkoholismus. Und das war der Punkt, wo ich wirklich, wirklich, wirklich mich ein bisschen auch geschämt habe. Und ich habe es dann aber so aufgegriffen, dass ich im Jahr danach, als ich die Immatrikulationsrede gehalten habe, auch darauf hingewiesen habe, dass es auch im Leben einer Ministerin diese Momente gibt, wo man so ein bisschen sprachlos ist und vielleicht nicht den richtigen Ton getroffen
hat. Das macht unter Umständen ja auch sympathisch. Ne? Man ist ja auch grundsätzlich nicht fehlerfrei in jeder Position.
Nein, wir sind auch Menschen. Absolut. Wir sind nicht nur Politiker, wir sind auch Menschen. Wir haben Familie, wir haben Hobbys, wir haben ein Leben und...
Wie kommen Ihnen denn diese Ideen für die, also haben Sie so eine Art kreatives Ritual beim Spazierengehen oder also für eine Rede, ne? Also da im Prinzip auch einen persönlichen Bezug. Ich kann mich erinnern, wir haben uns letzte Woche ja getroffen, am Rande haben Sie erwähnt, Sie können die Verbindung eines Komposthaufens zur Gesellschaft irgendwie herstellen. Wenn Sie das vielleicht nochmal kurz erzählen, das fand ich eigentlich ganz spannend. Und wie kommen Sie da drauf?
Na, wir überlegen uns im Team, also wir besprechen jede Rede, wo bist du, vor wem stehst du, welche Geschichten gibt es dahinter. Und dann gibt es immer die Diskussion, wie steigen wir in so eine Rede ein, um quasi mit einem Bild auch hängen zu bleiben, nicht gleich hart mit dem Fakt reinzugehen, sondern auch über vielleicht Bilder oder heitere Anekdoten einen Zugang zu finden zu den Menschen, die einem zuhören. Weil im Zweifelsfall ist man ja die vierte oder fünfte Rede. Absolut. Das muss man sich immer vorstellen.
Warum gibt's immer so viele Reden? Könnte man das nicht ein bisschen einkürzen?
Ja, aber dann haben Sie ein hartes Problem mit dem Protokoll natürlich. Ja, ne? Weil gerade bei vielen Reden ist es so, und das ist ja auch richtig so, der Erfolg hat immer viele Väter und Mütter. Ja. Und gerade wenn große Erfolge auch vorgestellt werden sollen in Pressekonferenzen oder bei Veranstaltungen, wen lässt man dann dort reden? Naja. Das ist natürlich schwer, weil alle haben ihren Anteil zum Gelingen beigetragen und deshalb sollen auch alle zu Wort kommen. Mhm. Ob man darüber könnte man irgendwann nachdenken, ob man, wenn man der dritte oder vierte Redner ist, die protokollarische Ansprache noch so machen muss. Denn natürlich werden die Honorationen begrüßt, aber beim dritten oder vierten Mal ist es natürlich dann schon wahnsinnig redundant.
Vielleicht kann man es auch irgendwie, weiß ich nicht, aber über die Länge steuern, keine Ahnung. Also man gewinnt ja nicht, ne? Wenn irgendwie vier Leute hintereinander sehr lange reden. Ja. Da denkt man bei der letzten Rede vielleicht über den Einkauf des nächsten Tages schon nach, weil man nicht mehr zuhört.
Genau. Da denkt man über den Einkauf nach oder was man noch zu Hause machen muss, Fenster putzen oder wie auch immer.
Aber wollen Sie die Komposthaufen-Geschichte noch kurz erzählen?
Das ist gar nicht so eine neue Geschichte, sondern ich glaube, die gibt es, der Wissenschaftler, es war ein japanischer Agrarwissenschaftler, ist davon oder mit dieser Geschichte vor 10 Jahren schon mal in den überregionalen Blättern gelaufen, der die These aufgestellt hat, im Kompost gibt es 5% Mikroben, die sind positiv. Also die bereichern den Boden, die führen zur Regeneration und sind gut für den Boden. Und dann gibt es 5%, wir müssen allerdings sagen, es ist eine These. Ne? Sprechen ja nicht von gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern seine These ist, dann gibt es noch 5% von sogenannten bösen Mikroorganismen, die im Prinzip zur Zersetzung führen und zu Fäulnis. Und die anderen 90%, er nennt sie Opportunisten, die werden sich dem jeweils dominanten Teil zugehörig fühlen. Das heißt, wenn ich nur 1% mehr von den guten Mikroorganismen in den Kompost einbringe oder den Kompost damit anreichere, habe ich ein positives Milieu. Und die Geschichte darüber zu erzählen, dass man sich selber natürlich auch mit seinem alltäglichen Handeln fragen kann, was kann man selber zu diesem positiven Milieu beitragen? Also ich bin ja selber jemand, der es in der Hand hat. Dafür brauche ich manchmal gar nicht die Politikerinnen und Politiker, sondern ich bin denkend, ich bin selber Staatsbürger, Mutter, Vater, Freunde, Nachbarn. Und was kann ich mit meinem eigenen Verhalten eigentlich auch bewirken, vor allen Dingen gerade, wenn es auch um Klimaschutz geht? Das war die Geschichte dahinter. Aber ich wollte natürlich nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommen, nach dem Motto, guckt euch jetzt, das war ja die Ausstellungseröffnung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Regeneration, mit dem Zeigefinger, ihr müsst und ihr sollt und ihr dürft nicht. Das finde ich aberwitzig, sondern zu sagen, eher dafür zu werben, dass man sein Verhalten vielleicht auch verändern kann, wenn man darüber nachdenkt und wenn man sieht, wie schnell unsere Bäume, unsere Pflanzen, unsere Tierarten auch wegsterben, wenn wir uns nicht darum kümmern.
Im Prinzip sind unsere Jobs ja gar nicht so unähnlich, weil auch wir gucken ja, dass wir Geschichten erzählen und müssen dafür sorgen, dass unsere Hörerinnen und Hörer dranbleiben. Mhm. Und letztendlich geht es ja darum, tatsächlich, und das ist ja ein schönes Beispiel, was Sie gerade gebracht haben, da eben auch eine Aufmerksamkeit hinzukriegen. Die Bundesministerin Claudia Roth wurde ja unlängst in einem Zeitbericht beleuchtet und da wurde deutlich, unter welchem Druck die derzeit auch steht, ne? Also ausgelöst durch Aussagen zum Nahostkonflikt und eben auch zu nicht getätigten Aussagen. Ich glaube, auf der Berlinale ging der Stress los. Wie schwer ist es eigentlich, immer das richtige Wort zu treffen und wie viel Kraft und Zeit brauchen Sie eigentlich, um das immer so genau auszutarieren und abzustimmen? Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön anstrengend ist, weil ja auch wirklich ein großer Fokus sein kann, ne? Auf bestimmte Sachen, die man sagt oder eben auch nicht sagt.
Ja, das ist natürlich immer der Gradmesser, vor dem wir oder mit dem wir es zu tun haben. Auf der einen Seite sehr authentisch sein zu wollen und auch sein zu müssen. Das erwarten auch Menschen von uns, dass wir uns eben nicht verbiegen, dass wir nicht in politischen Phrasen reden. Also das könnte man mit Substantivierung sehr gut hinbekommen. Also kleines Beispiel, angesichts der großen Krisen, vor denen wir gerade stehen, müssen wir uns dringend darüber unterhalten, ob wir nicht gegebenenfalls unter dem Eindruck von, und diesen Satz könnte ich auch einfach noch 5 Minuten weiterspinnen, damit hätte ich nichts gesagt.
Ja, stimmt.
Und auf der anderen Seite, aber natürlich...
Das ist übrigens das, was man der Politik ja oft vorwirft, ne? Dass man oft sehr lange spricht und dann doch nichts sagt. Also zumindest wird das ja oft manchmal...
Ja, aber da tut man meinen Kolleginnen und Kollegen zuweilen auch Unrecht, die auch, das kann ich schon sagen, versuchen, die Themen, an denen sie arbeiten, wirklich gut zu transportieren und auch in einer Sprache, die anschaulich ist. Mhm. Aber manchmal ist es natürlich, das ist ja gerade dieser Gradmesser, auf der einen Seite authentisch zu sein und auf der anderen Seite natürlich aber auch die Sensibilität mitzubringen bei bestimmten Themen, die eben hoch aktuell sind, die sehr sensibel sind, wo man sich vielleicht auch auf ein Feld begibt, was nicht sein eigenes Feld ist, wie zum Beispiel die Außenpolitik. Ne? Das sind nicht, also ich bin Landespolitikerin und das ist, dann wird es natürlich schon sehr schwer. Und auf der anderen Seite haben die Leute auch einen Anspruch darauf zu wissen, wer ist diese Manja Schüle und wie tickt sie bei bestimmten Themen. Und ich habe zu vielen Themen auch eine Haltung, die ich mir aber nicht erarbeitet habe im luftleeren Raum, sondern indem ich mich viel damit beschäftige, viel auch mit Leuten darüber rede und vor allen Dingen mich dem Gespräch stelle und nicht sozusagen, wenn jemand, der mir gegenüber sitzt, sagt, er ist anderer Meinung, das Gespräch abbreche und gehe. Ich glaube, dann hätte ich den falschen Job im Übrigen.
Eine Frage noch vor der nächsten Musik oder vielleicht noch eine zweite. Wie gut können Sie Nein sagen?
Ach, das würde jetzt darauf ankommen, wen man fragt.
Also ich frage vor dem Hintergrund, ich kann mir vorstellen, Sie werden ja mit Einladungen und Bitten um Gruß oder überhäuft. Ja? Also wann kommen Sie dann an Ihre Grenzen? Und wie gut können Sie dann auch sagen, nee, geht leider nicht?
Ja, da kann ich schon eher schlecht Nein sagen. Weil ich dann immer denke, vor allen Dingen, wenn es kleinere Veranstaltungen sind, Wann haben die das letzte Mal eigentlich an Politiker gesehen? Und kann ich nicht da wesentlich mehr bewirken, als wenn ich vor großen Veranstaltungen rede? Mhm. Deswegen ist bei uns die Politik, auch die Einladungspolitik, also wie nehmen wir Einladungen an und welche sagen wir ab? Da gucken wir zuerst, ist es im Landesinteresse? Ist das ein bestimmtes Jubiläum? Ist das eine Eröffnung einer Veranstaltung? Ist das wichtig? Aber auch, wo befinden sich die Veranstaltungsorte? Also, dass man sich nicht nur auf die großen Städte konzentriert, sondern auch mal in die Fläche geht und auch mal einen kulturellen Ankerpunkt besucht, wo dann eben nicht 100 Leute sind, sondern 20. Aber diese 20 mindestens genauso wertvoll sind, wenn man mit ihnen reden kann, wie die 100, die vielleicht aber auch schon 20 politische Reden in einem Monat wahrgenommen haben. Also da gucken wir immer schon, dass es wirklich ausgewogen ist. Da kann ich schlecht Nein sagen, da muss mich mein Büro immer vor mir selbst schützen. Das sagen die zumindest. Und es ist ein hartes Geschäft für Sie.
Ja, und für Sie wahrscheinlich auch, weil es ja wirklich dann auch eine Menge wird. Und wie gehen Sie mit dieser unglaublichen Menge von Verpflichtungen und eben auch Möglichkeiten zu besuchen bzw. zu sprechen um? Ich kann mich erinnern, Olaf Scholz, Bundeskanzler, hatte mal auf einer Veranstaltung gesagt, er guckt immer erst am nächsten Tag, was er heute alles für Termine hat, damit er das irgendwie so im Blick hat. Gucken Sie immer die ganze Woche an und sagen das und das?
Ich gucke mir am Sonntag die ganze Woche an ich gucke mir am Vortag immer auch den nächsten Tag schon an, um mich einfach gedanklich auf die Termine schon vorzubereiten, meine Vorbereitungsmappen zu sichten, um noch die Möglichkeit zu haben, wenn ich mit einer Vorbereitung nicht einverstanden bin oder Nachfragen habe. Manchmal ist es ja so, wenn man die Texte liest und die Vorbereitung, dass man denkt, oh, das scheint mir hier nicht plausibel oder ach Mensch, das ist aber interessant, da hätte ich ja gerne noch mal eine nähere Information, sodass ich die Möglichkeit habe, die würde ich nicht haben, wenn ich mich erst am Tag selbst auf die Termine vorbereite. Nein. Also und bei großen, sehr wichtigen Terminen, wo es wirklich um viel geht, da fange ich auch schon eine Woche vorher an, muss man ganz ehrlich sagen.
Da ist eine Menge zu tun und um sich immer mal wieder etwas zu entspannen, kann man die Musik einsetzen und die werden wir jetzt wieder spielen. Na, und zwar ausgesucht von Manja Schüler. Was wollen wir jetzt?
Wollen wir jetzt was Ruhiges machen? Aus der Medizin? Ja? Wollen wir Sade hören?
Gern.
Smooth Operator?
Smooth Operator. Super. Cool. Und dann haben wir schon den letzten. Und dann sind wir gleich durch.
Bei den Terminen ist mir noch eingefallen, dass ich relativ wenig zu Premieren gehe. Weil ich immer denke, das könnte man vielleicht auch noch reinschneiden. Weil ich denke, bei Premieren, ich wollte nie so eine Premierenministerin sein, die quasi dann auf dem roten Teppich ist, sondern also ich wollte.
Das Glanzthema, ne?
Ja, ich wollte immer jemand sein, der den roten Teppich organisieren kann mit der Politik, die Verstehe. Wir machen, dass sowas noch möglich ist. Das ist aber nicht Ausdruck von einer Geringschätzung oder Nichtachtung, aber ich bin dann eher weniger auf Premieren, wenn dann öffentlich Festivals oder bin mal auf der einen oder anderen Premiere, aber das ist nicht mein Tagesgeschäft.
Okay, können wir unter Umständen mit reinnehmen. Beeindruckend, das ist eine Menge, ne?
Ja, aber es macht ja auch Spaß, sonst würde man es ja nicht aushalten und sonst würde man es auch nicht durchhalten. Das ist ja ein Job, der viel von einem auch verlangt, auch persönliche Freiheiten nimmt. Ne? Ja. Also Freizeit ist ein hohes Gut und ein Gut, was ich auch schütze. Deswegen schütze ich auch meine Familie. Meine Familie ist bei keinem Termin dabei. Es gibt auch keine Fotos von uns.
Sehr gut, ja.
Das ist mir sehr, sehr wichtig, damit sie auch ihr Leben leben können oder wir auch unser gemeinsames Leben leben können. Aber es sind gerade diese Termine, wo man unterwegs ist und wo man das Gefühl hat, man kann ein Stück weit aufklären und vielleicht auch ja, für Akzeptanz mitwerben für Entscheidungen, die wir treffen und die wir ja in der Politik treffen, in dem Bewusstsein, dass es gut ist. Ja. Aber manchmal treffen wir auch Entscheidungen, die nicht gut sind. Ja. Und aber auch dazu zu stehen und das erklären zu können und das Gefühl zu haben, man erreicht damit noch Leute. Das ist etwas, glaube ich, was mir jedes Mal so ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und dann muss man schon sagen, wenn man auf der Straße unterwegs ist, ich hatte unlängst so eine Situation, als ich ein paar Strumpfhosen gekauft habe, weil mir zwischendurch natürlich die Laufmaschen das Bein hochgekrabbelt sind. Und da war eine ältere Frau, die gesagt hat, ob sie mich mal ansprechen darf. Ich, selbstverständlich, ne, ob ich denn nicht die Manja Schüle sei, sage ich, ja, bin ich. Und die sich bedankt hat, weil sie ist aufmerksame Zeitungsleserin. Das sind dann so Momente, ja, da hat man Gänsehaut auf dem Arm, ne? Weil wir sind schon ja auch in einem Job, wo man viel und oft angegriffen wird, vor allen Dingen anonym angegriffen wird und ja permanent in der Öffentlichkeit auch stehen und für Entscheidungen verantwortlich gemacht haben, die wir entweder nicht getroffen haben oder die wir getroffen haben, zu denen wir auch stehen, aber die anderen nicht gefallen. Ja. Und da sind so eine Momente wirklich zauberhaft. Und das ist etwas, was mich dann auch immer wieder aufbaut, wo ich mir denke, ja, du machst nicht alles falsch. Mhm. Ja, das gibt Leute, die schätzen das auch. Mhm,
das ist schön.
Auch vielleicht die eigene Verletzbarkeit, die man als Politikerin natürlich auch hat.
Mhm. Ja, absolut. Ja, ja, also da gäbe es noch viel, was ich fragen könnte. Ich habe es nur leider in dieser kleinen Stunde nicht. Ne? Zum Thema soziale Medien und so weiter, das ist ja auch wirklich sehr spannend. Da kommt ja auch sehr viel, ja, darüber dann eben auch.
Ja, aber da muss man auch sagen, ich mache ja meine drei Accounts, die pflege ich. Mein Haus hat selber auch mein Ministerium. Die haben einen eigenen Account bei Facebook und einen eigenen Account bei X. Aber was man auch sagen muss, das sind ja Medien, in denen vor allen Dingen anonym natürlich sehr hart geurteilt wird und sehr hart auch angegriffen wird. Und das ist mir auch schon passiert, vor allen Dingen in den Messages, die man dann hat, die dann nicht veröffentlicht sind. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass auch sehr viele positive Kommentare unter den Beiträgen stehen und wohlmeinende und anständige Kommentare, an denen man sich dann auch wieder aufrichten kann, wo man erstens realisiert, die Menschen verfolgen, was du machst, ne, weil es ist ja, wenn wir ehrlich sind, ist das eine Art Hausaufgabenheft einer Politikerin. Mhm. Wir dokumentieren, was wir machen, mhm, wo wir sind, mit wem wir reden, wie wir zu bestimmten Fragen der Zeit stehen. Und da muss man auch sagen, freue ich mich jedes Mal, wenn es eben nicht einen Shitstorm gibt, sondern wenn Leute sich einfach freuen und auch mal drunter schreiben, das finden sie gut oder mir sozusagen andere Themen nochmal mit auf den Weg geben. Und ich beantworte das alles persönlich. Mhm. Also ich habe kein Team im Hintergrund, die das sichten und die Fragen beantworten, sondern wenn ich im Auto sitze zwischen Terminen oder auch abends, beantworte ich diese Nachrichten auch selbst. Mhm.
Fluch oder Segen ist die Frage, ne? Soziale Medien.
Hm.
Ich denke immer, es ist eben nicht gut für die, also es findet irgendwie so wenig Entemotionalisierung statt. Ne? Es wird meistens immer sehr in dem Moment gleich, also eigentlich wie im Straßenverkehr. Ja?
Genau.
Jemand schneidet mir die Vorfahrt und sofort, ich denke überhaupt nicht drüber nach, sondern bin sofort in diesem emotionalen Thema drin. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man vor 30 Jahren sich über irgendwas, dann hätte man einen Leserbrief schreiben müssen, ja. Und ehe man das gemacht hat, ja, dann ist ein bisschen Zeit vergangen, man hat sich dann so, glaube ich.
Ja, das ist auf vielen Ebenen aber so. Das ist ja nicht nur der Leserbrief von den Wählerinnen und Wählern oder den Menschen in unserem Land sozusagen an uns, sondern auch umgekehrt. Also man muss in Echtzeit reagieren und hat manchmal nicht mehr die Muße und die Zeit, ein Problem richtig zu durchdringen. Und das halte ich noch für viel gefährlicher, dieses permanente auf den Punkt zu jedem Thema eine Auskunft oder eine Aussage treffen zu müssen, wo wir alle genau wissen, unsere Welt ist so komplex, dass manchmal du nicht der komplizierten Frage das einfache Wort reden darfst, sondern dass man den Hintergrund erklären muss und dann auch Entscheidungen erklären muss. Und für mich die wirklich die Situation, die es auch beschrieben hat, war, es war jetzt allerdings auch ein Kollege von Ihnen, aber nicht aus dem Land Brandenburg, sondern da war ich noch im Bundestag, der rief mich dann an und sagte, ja, Frau Schüle, ich hätte gerne einen O-Ton von Ihnen zu der Studie XYZ. Und dann habe ich ihn gefragt, na, haben Sie sie denn schon gelesen? Nee, dafür habe ich keine Zeit. Mhm. Aber es war eine Studie, die war 300 Seiten lang. Mhm. Also wie kann ich sozusagen, wenn ich auch wirklich eine gesicherte, gute, plausible Auskunft geben möchte, 300 Seiten mal eben
absolut,
ohne Probleme lesen, das geht nicht.
Das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, glaube ich auch. Ja.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Mitten in einem turbulenten Wahljahr habe ich eine Ministerin bei mir in der Sendung und zudem eine sehr sympathische, die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und
Kultur. So, dann können wir das Gespräch jetzt ja hier abbrechen.
Alles klar.
Alles gewonnen.
Brandenburg, willkommen zurück. Wir stehen kurz vor der Europawahl, der Kommunalwahl und der Landtagswahl. Eine Menge Entscheidungen können die Menschen in Brandenburg dieses Jahr wieder treffen und das ist gar nicht so leicht. Die Wochenzeitschrift Die Zeit hat mal ermittelt, alle 6 Programme der großen Parteien der letzten Bundestagswahl zusammen umfassen rund 225.000 Wörter. Das entspricht ungefähr 350 eng bedruckten DIN A4-Seiten. Damit übersteigt die Gesamtlänge der 6 Wahlprogramme die Länge des Neuen Testaments. Das sind ca. 140.000 Wörter, um einiges. Die Lektüre aller 6 Wahlprogramme würden schätzungsweise über 17 Stunden in Anspruch nehmen. Meine Frage daraus resultierend ist, wie schwer ist es eigentlich, Inhalte zu vermitteln?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil Sie eine Vertreterin einer Partei befragen, die sich als Programmpartei definiert. Aber natürlich ist es so, dass Inhalte in erster Linie auch durch Personen transportiert werden. Und es darum geht, auch das Gefühl zu haben, selbst wenn ich einzelne Themen nicht in ihrer ganzen Komplexität erfassen kann, dort gibt es Menschen, die das können, denen ich vertraue, dass sie Interessen oder dass sie zumindest Entscheidungen in meinem Interesse fällen können. Darum geht es ja in der Politik, um Problemlösungskompetenz, um die Empathie, Probleme nachvollziehen zu können. Denn der Wähler gibt uns ja für eine gewisse Zeit die Entscheidungsgewalt und Entscheidungsmacht, natürlich ureigenste Interessen der Wähler auch umzusetzen und da natürlich auch Einfluss zu nehmen. Und insofern ist es eine gute Frage für eine Programmpartei auf der einen Seite, aber natürlich auch für eine Partei, die über ihr Personal wirken muss. Und ich bin jetzt natürlich jemand, der Programme liest, sie gegebenenfalls auch mitschreibt. Aber mir ist schon klar, dass viele Menschen vielleicht nicht die Muße haben, 17 Stunden über Wahlprogramm sitzen zu wollen. Ich finde, es gibt dann aber auch mittlerweile gute Ideen wie den Valometer, der das wirklich sensationell aufbereitet, wo man sich durchklicken kann, der im Prinzip die Hauptforderungen der Parteien auch abbildet und man sich orientieren kann, wo stehe ich da eigentlich und wie müsste ich nach der thematischen Auswahl, nach meinen Grundüberzeugungen wählen. Aber es ist nicht nur der Wahl-O-Mat, sondern es sind vor allen Dingen ja auch die Menschen, die diese Inhalte vertreten, die dann an den Wahlkampfständen stehen, die Veranstaltungen besuchen und versuchen zu werben für die Position der eigenen Partei. Und es gibt natürlich immer Leib- und Magen-Themen, auch bei mir, wo Sie mich in der Nacht wach machen können und sagen und fragen können, Frau Schüle, jetzt aber. Und ich würde es sofort abspulen können. Und zwar nicht, weil ich es auswendig gelernt habe, sondern weil es Themen sind, die ich mit Leidenschaft vorantreibe. Aber ob ich jetzt sozusagen andere Blöcke wirklich fast wortgleich übermitteln könnte, also ganz ehrlich, da hätte ich auch ein Fragezeichen.
Sie haben gerade das Wort auch...
Habe ich das jetzt gedacht oder habe ich das gesagt?
Ich kann mich nicht erinnern. Nee, also letztendlich geht es wahrscheinlich auch um das Gefühl. Sie hatten es ja auch gerade eben nochmal mit besprochen, ne? Welches Gefühl hat man. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir eben auf den Plakaten eben auch die Menschen sehen. Ne? Dass das sehr viel mit Personen geworben wird, die man dann jetzt hier im Straßenverkehr oder draußen in der Landschaft so sehen kann.
Das ist im Übrigen immer die schlimmste Zeit dann für mich. Das wird jetzt das zweite Mal dann sein, dass ich an den Laternen hänge und sich dann immer zu sehen, das ist dann sehr unangenehm, aber da muss man durch. Ja. Die Menschen wollen natürlich sehen, wer kandidiert dort und was sind das für Personen, die da kandidieren, warum tun die das, was haben sie selber für eine Agenda, wo kommen sie her, was zeichnet sie aus und da haben sie auch einen Anspruch drauf.
Das ist schon krass, welche Kraft dann auch diese Bilder haben. Ne? Letztendlich geht man ja auch sehr viel über
Sympathie,
wie finde ich, ja.
Ja, im letzten Wahlkampf hatte ich ein wunderschönes Wahlkampfplakat. Das war eine Fotografin aus Potsdam, die mich da abgelichtet hat. Und ich fand es wirklich auch toll. Und war aber an einem Wahlkampfstand, wo ein mittelalter Herr auf mich zutrat und sagte, Sie sind diese Frau Schüle von den Wahlplakaten? Habe ich gesagt, ja. Ja, aber auf den Wahlplakaten sehen Sie wesentlich schöner aus.
Krasse Sache.
Und dann habe ich gesagt, sehen Sie mal, wie abgekämpft ich jetzt schon bin, weil ich so im Wahlkampf bin. Aber dann war wirklich, ich dachte, oh je, oh je. Also viel zu schön sollten die Bilder dann auch nicht sein, sondern sie sollten einen dann wirklich wahrscheinlich mit all den Falten und all dem, was man hat oder auch nicht hat, abbilden.
Eine letzte Frage noch zur Politik und dann können wir erstmals den Namen der Partei und nochmal sagen, haben wir insgesamt interessanterweise noch gar nicht gesagt, wenngleich natürlich die meisten voraussetzen und wissen, dass sie in der SPD sind. Die hat aktuell, glaube ich, so 360.000 Mitglieder. Eine Frage noch, es passiert doch sicher auch mal was, was außerhalb ihres Einflussbereiches ist oder wo sie sagen, ach naja, so richtig cool finde ich das nicht. Wie viel Demut braucht man eigentlich, wenn man...
Die man, Entscheidung, die die SPD trifft, na meine Güte, also ich bin jetzt seit 1998 Mitglied der Partei, da gab es aber zuhauf auch Angelegenheiten, wo ich sagte, oh, da habe ich jetzt immer wirklich große Bauchschmerzen. Mhm. Also das würde ich komplett anders sehen. Das hätte ich auch anders entschieden. Aber wir sind eine Volkspartei. Und vielleicht lachen jetzt einige ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer, weil sie bei Volkspartei einfach die Quantität sehen. Aber für mich hat Volkspartei auch ein inhaltliches Konzept. Das heißt, wir versuchen schon, eine große Bandbreite auch abzubilden. Und da gibt es Themen, wo ich dezidiert anderer Meinung als meine eigene Partei bin, aber wo ich am Ende des Tages natürlich auch Demokratin bin. Und wir entscheiden auf Parteitagen. Und wenn eine Mehrheit zustande kommt, dann akzeptiere ich das auch. Und dann kann ich das auch vertreten. Gleichwohl ich nie daraus ein Hehl machen würde, dass ich es mir anders gewünscht hätte. Das gehört auch dazu. Also ich würde jetzt nicht sozusagen vom größten Kritiker zum größten Freund einer Entscheidung werden, sondern ich würde sagen, das hätte ich anders oder das habe ich anders gesehen, das hätte ich auch anders eingeschätzt, aber das ist demokratisch zustande gekommen und deswegen kann ich diese Entscheidung auch sehr, sehr gut vertreten. Mhm. Aber selbstverständlich. Es ist wie in einer guten Ehe im Übrigen. Da ist man auch nicht immer einer Meinung. Und so ist es natürlich auch in der Partei. Und die Partei ist für mich auch mehr als ein Organ, was politische Entscheidungen vorbereitet. Das war sie immer und das wird sie immer bleiben. Also gerade in Potsdam, aber auch in der Fläche des Landes kenne ich einfach so viele Leute über so viele Jahre und Jahrzehnte. Ich weiß, ob die Kinder geheiratet haben oder der Hund gestorben ist. Ich weiß, wie es ihnen beruflich oder gesundheitlich geht, weil ich einfach diese Menschen in meiner Partei mag. Ich mag sie einfach.
Schön. Klingt gut. Wenn es dann doch mal sehr zum oder Themen gibt, wo man sich
vielleicht... Also den Großteil mag ich.
Sie können noch mal korrigieren, aber es ist voll in Ordnung. Wenn es dann doch mal Momente gibt, wo Sie sich vielleicht ein bisschen mehr ärgern, dann gäbe es auch die Möglichkeit, in eine Art Hobby abzugleiten und zu sagen, ich mache mal was ganz anderes. Was machen Sie denn sonst noch so? Außer Lesen habe ich gelernt, hin und wieder mal ins Kino habe ich auch gelernt. Dann machen Sie noch so.
Na, beim letzten Interview, was gerade zitiert worden ist, stand noch Doppelkopf drin. Da habe ich mich gefragt, oh meine Güte, wann hast du das letzte Mal eigentlich Doppelkopf gespielt? Das ist Jahre her. Hm. Also dieses Hobby, da habe ich einfach definitiv keine Zeit mehr. Oder vielleicht habe ich auch gar nicht die richtigen Mitspieler. Also was ich im letzten Urlaub wirklich intensivst gemacht habe, ist Skatspielen. Ich liebe Skatspielen. Und da hatten wir die Zeit und die Muße, wenn alle anderen im Bett waren, uns wirklich hinzusetzen und 3-4 Stunden auch das Skatblatt zu kloppen oder den Skat zu kloppen. Und es war großartig.
Und Sie könnten auch immer mal wieder, und das machen Sie jetzt wieder, und da komme ich jetzt gleich auf eine sehr spannende Geschichte, die private Komfortzone verlassen. Wir zeichnen ja die Sendung heute am 29. April, also Montag, 29. April, auf und stehen kurz vor einer Weltpremiere. Meine Schüler als DJ, Sie legen auf bei Potsdam tanzt von Radio Potsdam vor 1000 Leuten im Waschhaus. Wie ist dazu gekommen?
Also es ist eine Potsdam-Premiere, keine Weltpremiere.
Okay, und wo haben Sie denn schon mal aufgelegt?
Machen Sie den Druck doch nicht größer, als er ohnehin schon ist. Wissen Sie, wie seit 2 Wochen bin ich außer Rand und Band bei dieser Veranstaltung.
Wie aufgeregt ist schlimmer. Skala von 1 bis 10?
10.
Okay.
Und 10 ist am aufgeregtesten. Fast noch aufgeregter als bei meiner ersten Bundestagsrede, weil es ist so wahnsinnig unmittelbar. Ich mache mir wirklich einen Kopf, was passiert eigentlich, wenn ich das erste Lied spiele? Und es geht keiner tanzen. Das hatte ich nicht im Kopf, als mich das Waschhaus gefragt hat, DJ Pasi. Mhm. Sagen Sie mal, Frau Schüle, würden Sie auch mal auflegen? Da habe ich natürlich, ja, selbstverständlich, gar kein Problem. Ja. Dachte ich, naja, das ist jetzt hier so eine nett gemeinte Anfrage. Aber er hat dann gleich ernst gemacht und es gab gleich ein Veranstaltungsformat. Und am Anfang habe ich das auch noch sehr gelassen gesehen, weil ich dachte, Katja Dietrich-Kröck wäre natürlich die ganze Zeit an meiner Seite, würde das mit mir zusammen machen, DJ Katjuscha. Bis ich realisiert habe, nee, das ist jetzt eine Battle. Ja. Und zwar mit Florentine Joop und Axel Schulz, also einer Künstlerin und einem Boxer. Und dann habe ich das erste Mal vor 3 Wochen realisiert, du musst Titel aussuchen. Und du musst sie so aussuchen, dass du nicht vielleicht unbedingt deine Lieblingsplaylist spielst, da sind auch Lieder meiner Lieblingsplaylist dabei, sondern auch Lieder, die vielleicht so kleine selbstironische Komponente mitbringen. Mhm. Und auch Lieder, wo ich genau weiß, dass sich die Leute freuen, weil ich auch sehr gerne danach tanze. Dann habe ich mir immer, wenn ich im Auto saß, zum nächsten Termin Gedanken gemacht. Ich glaube, mein Fahrer, den ich hier mal ganz herzlich grüße, toller Mann, hallo Herr Grunert, ist mittlerweile auch hinreichend genervt, weil ich natürlich alles gleich laut abspiele. Mhm. Aber als ich dann meine Reihenfolge zusammen hatte, da habe ich mich einigermaßen beruhigt. Und jetzt freue ich mich drauf. Das wird morgen Abend nochmal völlig anders aussehen. Ich werde schweißnasse Hände haben, ich werde schwitzen und ich werde aber sagen, ich bin heiß wie Frittenfett. Jetzt geht's los.
Cool ist ja auch, dass ein alter Bekannter gegen Sie antritt, Boxer Axel Schulz. Sie kommen ja beide aus Frankfurt-Oder, ne?
Ja. Und das, was Axel Schulz nicht weiß, ist, dass ich ihn in unfassbar guter Erinnerung habe. Denn als Schülerin habe ich in Frankfurt an der Oder in einer kleinen Pizzeria nahe der Grenze gearbeitet. Und Axel Schulz war dort Stammgast. Und nicht nur, dass er ein ausgesprochen netter Gast war, nie arrogant, nie fordernd, sondern immer unfassbar freundlich auf der einen Seite. Aber jetzt kommt's. Er hat mir immer 5 Mark Trinkgeld gegeben.
Nein,
doch. Schön. Und das werde ich ihm nie vergessen. Ich war, damals war der Stundenlohn ja auch noch überschaubar und vor allen Dingen die Jobmöglichkeiten waren überschaubar in einer Stadt, wo wirklich große Arbeitslosigkeit herrschte. Wir reden ja von 93, 94, 95. Mhm. Und er hat mir immer 5 Mark Trinkgeld gegeben. Und dafür hat er sich bis zum Ende seines und meines Lebens in mein Herz eingeschrieben.
Und die Geschichte kennt er noch nicht?
Nee.
Das ist Zeit, das morgen vielleicht mal
auszutauschen. Das werde ich morgen erzählen, ja. Nachdem ich Ihnen aber darauf hinweise, dass wir uns betteln am Mischpult und nicht im Boxring. Nicht, dass er mir dann einfach, ne?
So. Nein, um Gottes Willen. Also dieses Morgen ist leider dann, als wenn die Sendung jetzt hier läuft, dann nicht mehr morgen. Insofern kann ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht mehr einladen, wenn Sie nicht da waren. Ist es schon passiert, aber ich glaube, es wird eine fantastische Erfahrung gewesen sein. Ne? Also können wir dann in der Rückblende nochmal sagen. Ich freue mich total, dass Sie dabei sind.
Mittlerweile freue ich mich wirklich auch doll und das Lampenfieber ist ein bisschen weniger geworden und ich freue mich halt deshalb auch, weil ich habe Florentino Job jetzt letzte Woche kennengelernt, eine unglaublich sympathische und fantastische Frau. Ich weiß ein bisschen, was Axel Schulz spielen wird und ich glaube, es ist für jeden Geschmack etwas dabei gewesen und es waren überraschende und wirklich heitere Momente. Und ich glaube, wir werden da alle maximalen Spaß miteinander haben.
Eine allerletzte Frage, und die bietet sich irgendwie hier im Kino an, so eine hypothetische oder auch Wunderfrage. Stellen Sie sich mal vor, dass Ihr Leben einmal verfilmt wird. Und hier würden jetzt Plakate hängen, das Leben einer Ministerin.
Wenn Sie Gott sei Dank nicht das Leben des Brian.
Wenn Sie sich eine Schauspielerin,
ich liebe Monty Pythons.
Wenn Sie sich eine Schauspielerin aussuchen könnten und Sie hätten völlig freie Wahl, wer sollte Sie verkörpern? Sie könnten alle haben.
In Zeiten der Aufruhr, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet oder Bella. Ich kenne sie nur unter Bella aus Potsdam. Isabel Gerschke, Martina Gedeck. Ja, oder Kate Winslet.
Okay, wenn ich Sie das nächste Mal treffe, frage ich Sie. Okay, herzlichen Dank. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, im Kurzstreckenflug, wenngleich der ja nicht mehr en vogue ist. Aber also ganz kurz war es, denn die Zeit ist fast um. Fast, weil es kommt noch Musik. Ein interessantes Gespräch. Ich danke sehr herzlich, liebe Ministerin, liebe Frau Ministerin, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr aufschlussreich und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
Sehr. Sehr.
Ich finde auch diese Ecke wirklich cool hier so zum Reden. Vielleicht sollte
Sie müssten öfter abends hier vorbeikommen. Aber es ist immer gut besucht. Mhm. Meistens finden Sie gar keinen Platz. Aber jetzt kommt ja der Sommer und dann gibt es ja auch die Tische draußen, was mindestens genauso zauberhaft ist.
Genau. Es ist sehr gemütlich und es war wirklich eine schöne Zeit. Ich hoffe auch, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine schöne Zeit hatten. Wenn Sie es ein bisschen verpasst haben, dann empfehle ich unsere Mediathek. Dort können Sie es ab nächster Woche nochmal nachhören. Und ich entlasse Sie allerdings nicht in den Sonntag und den letzten Titel von Manja Schüle ausgehört zu haben. Und den moderieren wir jetzt an. Oder die Manja Schüle moderiert an.
Ich habe jetzt noch 3 auf meiner Liste.
Welcher wird es werden?
3 auf meiner Liste. Ich entscheide mich für Rolling Stones, Dear Doctor.